IKZ gehört, der Podcast. Für Entdecker und Macher, für die IKZ-Community. Neueste Infos aus der Branche, Tipps für alles rund um Haustechnik, Fachplanung, Energie, Klima und mehr. IKZ, schon gehört? Guten Tag und schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Sie hören die neue Folge des Podcasts IKZ gehört. Mit mir, Andrea.
Und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Auch von mir ein herzliches Hallo. Wir bringen Sie regelmäßig auf den neuesten Stand rund um die Themen Haustechnik, Energie, Klima und Fachplanung.
Alle Infos, über die wir sprechen, finden Sie zum Nachlesen nochmal auf unserer Internetseite, in den Podcast-Beschreibungstexten und ganz klar in unseren Fachmagazinen.
Heute geht es um diese Themen. Hier ist unser Überblick.
Viele Hausbesitzer in Altstädten, die eine Solaranlage installieren wollen, sind seit Jahren blockiert. Denkmalämter gehen teilweise äußerst restriktiv bei dem Thema vor. Nun lässt ein Grundsatzurteil, das vor einigen Wochen in Nordrhein-Westfalen gesprochen wurde, aufhorchen, denn es räumt dem Ausbau erneuerbarer Energien mehr Rechte ein. Alle Infos dazu erfahren Sie hier in unserem Podcast.
Und passend zur Winterzeit widmen wir uns als zweites Thema in diesem Podcast einem buchstäblich herzerwärmenden Thema. Es geht um Ethanolkamine. Sie erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit, da sie ein gemütliches Ambiente schaffen und ohne Schornstein betrieben werden können. Die auch als Bio- oder Indoor-Kamine bezeichneten Feuerstellen nutzen flüssiges Bioethanol, um eine sichtbare, dekorative Flamme zu erzeugen. Das sieht toll aus, doch birgt eine offene Flamme immer auch Gefahren. Wie man Ethanolkamine sicher betreibt und worauf beim Kauf zu achten ist, dazu dann gleich mehr im zweiten Teil von IKZ gehört.
Grundsatzurteil: Ausbau erneuerbarer Energien vorrangig vor Denkmalschutz. Es ist ein altbekanntes Problem. Der Bau von Solaranlagen auf denkmalgeschützte Gebäude oder Altstadtensembles und bei dörflichen Ortsbildern wird regelmäßig nicht genehmigt. Und das selbst dann nicht, wenn die Bauherren einen hohen Anspruch an die Gestaltung legen und zum Beispiel farbige Solarmodule planen. Nun hat das Oberverwaltungsgericht in zwei Grundsatzurteilen zum nordrhein-westfälischen Denkmalrecht entschieden, dass die Eigentümerin eines Wohnhauses in der denkmalgeschützten Düsseldorfer Golzheimer Siedlung ebenso wie die Eigentümerin eines Baudenkmals in Siegen einen Anspruch auf eine denkmalrechtliche Erlaubnis für die Installation von Solaranlagen hat. Der Fall könnte als Blaupause für weitere Entscheidungen anderer Gerichte dienen. Obwohl die Antragsteller in beiden Fällen Solarmodule in einer denkmalschonenden Ausgestaltung gewählt hatten, verweigerten die jeweils zuständigen Bauämter die Genehmigung. Das Verwaltungsgericht wertete die Einwände des Denkmalschutzes als nicht ausreichend und stellte fest, dass bei der Errichtung von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden regelmäßig das öffentliche Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien die Belange des Denkmalschutzes überwiegt. Bernd Kerscher, Vorstand im Sonnenhaus-Institut und Vorstandsvorsitzender des Solarverbandes Bayern, begrüßt das Urteil und kommentiert: Wir leben in herausfordernden Zeiten und können uns absolut nicht leisten, dass die Energiewende auch nur in Teilbereichen derart behindert wird, wie es beim Denkmalschutz häufig der Fall ist. Die Behörde hat naturgemäß immer die eigenen Aspekte im Blick, sodass es in seltensten Fällen zu einer vernünftigen Abwägung kommt. Insbesondere, argumentiert Kerscher, müssten Solarkollektoren als lediglich technische Applikation und somit revidierbare Installationen und nicht als Grundsubstanz des Gebäudes angesehen werden, wie andere Installationen nach aktuellen und nicht historischen Vorschriften auch. Eine Reduzierung der Einzelfallentscheidung auf rein subjektive und vordergründig optische Begründung greife hier zu kurz. Insofern sei das Grundsatzurteil aus NRW besonders wichtig, denn hier entschieden die Richter nach Kerschers Ansicht mit großem Sachverstand. In der mündlichen Begründung der Urteile führte die Vorsitzende des 10. Senats aus, dass das öffentliche Interesse im Ausbau der erneuerbaren Energien in beiden Fällen die Belange des Denkmalschutzes überwiege. Zitat: Nach einer im Juli 2022 in Kraft getretenen Regelung im Erneuerbaren Energiengesetz sollen, bis die Stromerzeugung im Bundesgebiet nahezu treibhausneutral ist, die erneuerbaren Energie als vorrangig Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägung eingebracht werden. Diese Vorgabe, für die dem Bund eine Gesetzgebungskompetenz zukommt, beeinflusst auch das nordrhein-westfälische Denkmalschutzrecht. In die weiterhin erforderliche Abwägung zwischen den denkmalschutzrechtlichen Belangen und dem Interesse am Ausbau der erneuerbaren Energien sind letztere als regelmäßig vorrangiger Belang einzustellen. Nur wenn besondere Umstände des Denkmalschutzes der Errichtung von Solaranlagen entgegenstehen, darf die Erteilung der denkmalrechtlichen Erlaubnis ausnahmsweise versagt werden. Bei der Prüfung, ob solche besonderen Umstände vorliegen, kommt es auf die Gründe an, aus denen die denkmalrechtliche Unterschutzstellung erfolgt ist. Soweit die Argumentation des Gerichtes. Die Hoffnung ist nun groß, dass andere Bundesländer dem NRW-Urteil folgen und praktikablere Lösungsansätze für die Installation einer Solaranlage auf denkmalgeschützten Gebäuden erarbeiten. Wer sich für die Energiewende einsetzen möchte, dem sollten schließlich keine Steine in den Weg gelegt werden.
Ethanolkamine. Gemütlich, aber nicht ungefährlich. Ethanolkamine erbringen zwar nur wenig Heizleistung, sind aber trotzdem potenzielle Gefahrenquellen. Das sagt Dr. Hermann Dinkler, Experte für Brand- und Explosionsschutz beim TÜV-Verband. Vor allem die Brandgefahr durch unsachgemäße Handhabung oder mangelhafte Billiggeräte sei nicht zu unterschätzen. Bei Temperaturen über 21 Grad Celsius kann Ethanol in Verbindung mit Luft ein leicht entzündliches und sogar explosives Gemisch bilden. Bei vielen Modellen, die nicht den gängigen Sicherheitsstandards entsprechen, besteht zudem die Gefahr, dass Flammen unkontrolliert aus dem Gehäuse schlagen. Die Sicherheit beginnt also beim Kauf. Deswegen hier einige Tipps des TÜV-Verbandes zum Kauf und Gebrauch von Ethanolkaminen. Ethanolfeuerstellen müssen in der EU die DIN EN 16647 erfüllen. Diese regelt unter anderem die Anforderungen an die Standsicherheit, die Materialqualität und die Zündvorrichtung, aber auch die Sicherheits-, Warn- und Bedienhinweise sowie die Angabe zur Mindestgröße des Aufstellraumes. Verbraucher sollten diese Hinweise aufmerksam lesen und sich unbedingt an die Vorgaben halten. Prüfsiegel wie das GS-Zeichen oder ein Siegel der TÜV-Unternehmen sind ein verlässliches Zeichen dafür, dass ein Ethanolkamin alle Sicherheitsstandards erfüllt, sagt Experte Dinkler. Um das Brandrisiko zu reduzieren, sollten Verbraucher beim Kauf darauf achten, dass der Kamin, ähnlich wie bei sogenannten Rechos zum Warmhalten von Speisen, mit einer Löschvorrichtung zum Ersticken der Flammen ausgestattet ist. Ist der Ethanolkamin gekauft, stellt sich die Frage nach dem sicheren Umgang. Dass die Kamine in Haushalten mit Kindern oder Tieren nicht verwendet werden sollten, versteht sich eigentlich von selbst. Wer kann den Kamin schon rund um die Uhr im Auge haben? Unabhängig von dieser Empfehlung sind die folgenden Sicherheitshinweise unbedingt einzuhalten. Erstens, die Standortwahl. Ethanolkamine müssen auf einer stabilen, nicht brennbaren Oberfläche stehen. Ein Mindestabstand von 1 Meter zu Vorhängen, Möbeln oder Dekorationen wird empfohlen. Wichtig ist außerdem, die Angaben des Herstellers zur Mindestgröße des Aufstellraumes zu beachten. Zweitens, die Befüllung. Ethanol ist eine farblose Flüssigkeit, die bei Zimmertemperatur leicht verdampft und sich entzünden kann. Eine Befüllung mit Ethanol sollte daher nur bei kalter Feuerstelle erfolgen, da das Ethanol sonst durch die Hitze schnell verdampft und sogar verspritzen kann. Experte Dinkler erklärt es beispielhaft. Durch die große Oberfläche der Pfütze verdampft viel Ethanol. Der Dampf fließt dann wie Wasser über den Tisch und kann sich leicht entzünden, zum Beispiel an Kerzen. Deshalb sollten Verbraucher die Flüssigkeit sofort aufwischen und den verwendeten Lappen oder Schwamm unverzüglich mit viel Wasser ausspülen. Wegen der Verdampfung ist es generell ratsam, angedicktes Brenngel zu verwenden. Außerdem sollte der Ethanolkamin während der Befüllung nicht längere Zeit offen stehen, da es sonst zu einer intensiven Verdampfung und Entzündung der Dämpfe kommen kann. Drittens, die Lagerung. Der Nachfüllbehälter für den Brennstoff muss fest verschlossen in einem separaten Raum gelagert werden. Viertens, die Zündung. Um Verletzungen beim Anzünden zu vermeiden, sollten Verbraucher ein langes Startfeuerzeug oder lange Streichhölzer nutzen. Fünftens, Betrieb. Das Feuer sollte niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Außerdem sollten Verbraucher für ausreichende Belüftung sorgen. Denn bei der Verbrennung von Ethanol wird Sauerstoff verbraucht und es entstehen Kohlendioxid und Wasser. Damit sich das erstickende Kohlendioxid nicht anreichern kann, sollte immer wieder gut mit offenen Fenstern und Türen gelüftet werden. Außerdem können bei unvollständiger Verbrennung krebserregende Stoffe wie Formaldehyd und Benzol entstehen. Werden diese Sicherheitstipps eingehalten, dann sollte dem gemütlichen Feuer nichts entgegenstehen. Unabhängig davon empfiehlt es sich, stets einen Feuerlöscher oder eine Löschdecke in Reichweite zu haben. Denn sollten Ethanol und andere Materialien außerhalb der Feuerstelle in Brand geraten, kann damit Schlimmeres verhindert werden.
Sie wissen, bei uns hören Sie immer das Neueste rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr.
Bis zur nächsten Folge.
Bis dann.
IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. ikz-select.de.